Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die vertrauen, durch ihn ewiges Leben haben. So nämlich hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit alle, die auf ihn vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Nicht nämlich hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer auf ihn vertraut, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht vertraut, ist schon gerichtet, weil er nicht vertraut hat auf den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Ihre Werke nämlich waren böse. Denn alle, die Schlechtes tun, hassen das Licht und kommen nicht zum Licht, damit ihre Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, die kommen zum Licht, damit ihre Werke sichtbar werden, dass sie durch Gott gewirkt sind. Evangelium Jesu Christi.
Los sei Jesus.
Der Text, den wir gerade gehört haben, stammt aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Und dieses Kapitel und stammt aus einem Gespräch mit einem Mitglied des Hohen Rates, Nikodemus, der abends kommt, um mit Jesus zu sprechen. Und die Frage, um die es ganz schnell geht, ist, also man muss von Neuem geboren werden, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus sagt dann, ja, also wie soll denn das gehen, von Neuem geboren werden? Für einen Mensch, der alt ist, der kann doch jetzt nicht nochmal in den Mutterschoß da zurück. Das Neugeborenwerden ist dann gleichbedeutend mit aus dem Wasser und dem Geist geboren werden. Also wir könnten sagen, die Frage, um die es in dem Evangelium, das ich euch vorgelesen habe, geht, lautet, wie kann denn jemand aus dem Geist geboren werden? Wie kann es denn für jemanden Pfingsten werden im Leben? Und da ist die Antwort sehr einfach. Das ist nicht Einheitsübersetzung, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sondern von einem Exegeten namens Wengst übersetzt. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er, was sonst mit Glauben übersetzt wird, als Vertrauen übersetzt. Und in der Tat glaube ich, das Aufsagen des Glaubensbekenntnisses wird nicht allzu viel helfen. Aber Vertrauen, das ist die Antwort. Wie kann jemand aus dem Geist geboren werden? Antwort, indem er vertraut. Also der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die vertrauen, durch ihn ewiges Leben haben. Dieses Erhöhtwerden des Menschensohnes, gedacht ist da immer bei Johannes an sowohl Kreuz als auch Auferstehung und Verherrlichung Jesu. ist nämlich ein Zeichen dafür, dass Gott die Welt liebt, so sehr, dass er den einzigen Sohn gibt, damit alle, die auf ihn vertrauen, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also irgendwie geht es um Vertrauen. Wenn wir ein neugeborenes Kind sehen, dann zieht uns dessen Liebreiz irgendwie sofort, also die meisten Menschen irgendwie sofort in den Bann. Und dieser Liebreiz hat, glaube ich, etwas damit zu tun, mit so einem völligen Gelassensein des Kindes, also sich lassen können, einer völligen Offenheit, einem Vertrauen, das uns fasziniert, bar jeder Kontrolle. Da ist noch gar nichts zu kontrollieren, da ist noch gar keine Hab-Acht-Stellung, sondern irgendwie so eine restlose Offenheit. Das ist offenbar etwas, was uns Menschen fasziniert und man wünscht sich, so leben zu können. Aber die Welt ist halt nicht so und das kleine Kind wird im Laufe seiner Erziehung und Ausbildung lernen, dass Vertrauen eine riskante Angelegenheit ist. Da kann man nämlich verletzt werden. Und das tut weh. Und dann fängt man an, sich zu verschließen, man ist ja nicht blöd, und zu kontrollieren und so ein bisschen vorsichtig zu werden und so weiter und so fort. Und darüber gerät man in etwas, was Johannes hier auch oder nicht nur an der Stelle, überhaupt im Johannesevangelium, wird von unserer Welt als Finsternis geredet. Also da gibt es Licht und unsere Welt befindet sich in der Finsternis. Und so kommt das Kind eben dadurch, dass es sich verschließen muss, in den Bereich der Finsternis. Und dort gelten andere Regeln. Wir sind irgendwie als Geschöpfe auf so einer Linie zwischen Tod und Leben befinden wir uns. Und wir können nicht leben ohne Bejahung. Dazu ist sozusagen unser Status zu wackelig. Also wir brauchen Bejahung und in der Welt der Finsternis bekommt man Bejahung, indem man nach Ansehen strebt und es hoffentlich bekommt oder durch Macht oder Geld oder indem man für die Lusterfüllung lebt oder durch Ablenkung irgendwie so. Ja, damit sind wir in der Gegenwart angekommen. Dabei bleibt es nicht stehen, da die Güter ja irgendwie begrenzt sind, kommt man schnell in Konkurrenzverhältnisse und da die alle lebenswichtig sind, es geht ja irgendwie um das, wodurch man lebt, was man glaubt, unbedingt zum Leben haben zu müssen, damit man als Mensch bejaht werden kann, kann es schon mal sein, dass man Betrug und Gewalt und Ungerechtigkeit zur Hilfe nimmt, um irgendwie zu seinem Ziel und letztendlich zur Bejahung zu kommen. Ja, das ist etwas, was wir kennen. Es ist vielleicht kein Wunder, wenn Jesus, wenn er sagt, ihr müsst werden wie die Kinder, also aus Vertrauen leben können, der irgendwie ein anderes Leben gelebt hat als das, was so die Spielregeln der Welt der Finsternis sind, dass der irgendwie von dieser Welt ausgeschieden wird und am Kreuz landet. Und es ist irgendwie auch kein Wunder, dass Jesus irgendwie so als die geeigneten Adressaten seiner Botschaft die anzieht, die in dieser Welt der Finsternis nicht so richtig zurechtkommen. Also die Armen und die Kleinen und die Weinenden und Hungernden und die, die sich nach Gerechtigkeit sehen, weil sie halt ungerecht behandelt werden. Oder die Sünder, ja, irgendwie Grenzgänger. Die sind Leute, die in der Lage sind, in der sie merken, dass sie in dieser Welt, wie sie ist, in unserer Welt, wie sie ist, nicht zurechtkommen, irgendwie scheitern, sich hart tun. Das sind eigentlich Kandidaten, die offen sind für was anderes. Und dieses andere ist Vertrauen. Vertrauen, das natürlich kein naives Vertrauen ist. Das, glaube ich, war Jesus nicht. Also er steht ja irgendwo, er wusste, was in den Herzen der Menschen ist. Zum Beispiel in dem der Jünger, die da sagen, wir bleiben bei dir. Und er sagt da, ihr werdet alle abhauen und du, Petrus, du wirst mich verraten. Also es ist kein naives Vertrauen, wie es vielleicht das Neugeborene noch hat, sondern es ist schon ein sehr nüchternes Vertrauen. Und es ist auch nicht so ein einfach ein Vertrauen auf Menschen. Die Psalmen sind voll davon, dass die Menschen doch irgendwie Wackelkandidaten sind. Also wenn der Wind kalt weht, dann ist nicht so, sind sie nicht so sehr geeignet, dass man ihnen vertraut. Die handeln dann nämlich schnell nach dem Motto, rette dich selbst. Nee, er vertraut auf Gott, seinen Vater. Und dieses Vertrauen äußert sich zunächst mal in einem Hören. Es ist letztlich ein Vertrauen auf den Willen Gottes. Es ist nicht so, dass man je allem und jedem vertrauen soll, sondern nur dann, wenn es um den Willen Gottes dabei geht. Das schränkt sozusagen das Vertrauen nochmal ein. Aber ich komme ohne Vertrauen gar nicht aus, um den Willen Gottes herauszufinden. Wie finde ich den heraus? Er ist irgendwie ein Kandidat unter dem, was mich innerlich bewegt. Also muss ich gucken, was mich innerlich bewegt. Und nicht nur einen schnellen Blick, das genügt nicht, denn ich muss unterscheiden, was davon von Gott stammen könnte und was andere Quellen hat. Und um das zu können, muss ich bei dem, bei meinem Inneren verweilen. Muss mir das anschauen, muss kennenlernen, wohin bestimmte Motive oder Gefühle, wohin die mich führen wollen und umgekehrt, woher sie kommen könnten. Und überlegen, ob das mögliche Kandidaten für den Willen Gottes sind. Es geht darum, dem zu vertrauen. Und da wir auf den gucken sollen, der da erhöht wurde, kann man schon sehen, dass dieses Vertrauen nicht ohne das Aushalten, dieses Hören, vertrauende Hören, nicht ohne Aushalten von Unangenehmem geht. Das wird uns nicht erspart. So könnte man sagen, müssen wir das auf sich nehmen? Sollen wir dann nicht lieber in unserer Welt der Finsternis bleiben? Sagt zwar Johannes, die wäre finster, aber die ist doch gar nicht so finster, die ist doch eigentlich ganz schön. Was hat er denn? Vor einiger Zeit war eine Frau da, hier im Grundkurs, und da kam so nach und nach heraus, ja, sie hat eigentlich so gelebt, dass sie, soweit sie irgend konnte, dem Unangenehmen aus dem Weg gegangen ist und sich und irgendwie der Lust oder ihren Wünschen gelebt hat. Und sagt sie, das war ja eigentlich ganz schön, aber sie sei so traurig. Also das merke sie, sei ihr so, seit ein paar Jahren merkt sie, es gibt so eine Grundtraurigkeit in ihr. Sie ist jetzt nicht geheilt gegangen, seid beruhigt, aber mit einer Perspektive. Mit der Perspektive, dass ihr Vermeiden von Unangenehmen, also schon von allem, was unangenehm aussieht, dass das eine Ursache dieser Traurigkeit sein könnte. Wenn man vor dem Unangenehmen flieht, dann wird die Konsequenz sein, dass man sich nimmer spürt und sich auf die Weise verliert. Dann bleibt einem noch ein Leben an der Oberfläche wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte, von Ablenkung zu Ablenkung, und dann wird's irgendwann, ja, kommt die Traurigkeit, weil man ja was verloren hat. Das passt da schon, nämlich sich selbst. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass im Kontakt mit sich selber zu leben oder das zu versuchen und damit auch notgedrungen Unangenehmes zu durchleben, dass das in gewisser Hinsicht alternativlos ist. Ich glaube, dass es auch eine Frage der Gesundheit ist. Also, sich seiner selbst stellen, hören auf das, was einen bewegt, und dabei bleiben, um es unterscheiden zu können. Und dann? Dann wird man entdecken, dass manches, was man so denkt, wie das Leben ist oder wie man selber ist oder was man machen sollte, einfach nicht stimmt. Dass die Wahrheit eine andere ist. Und in der Weise wird etwas in einem selbst sterben. Und dieses Sterben, das ist ja sowas wie ein Gleichwerden dem Menschensohn, der da erhöht wird, erstmal am Kreuz und stirbt. Aber dem Sterben sozusagen im Willen Gottes, da ist die Kehrseite ein Auferstehen. Und das äußert sich als eine Erfahrung unbedingter Bejahung. Also ich kriege die Bejahung nicht mehr über Erfolge und Leistung und Macht und Ansehen und, sondern ich werde aus meiner eigenen Tiefe heraus bejaht. Und das macht letztlich den Unterschied. Es öffnet die Tür dazu, aus dem Sein, aus meinem Sein selbst heraus leben zu können. Weil dieses Sein sozusagen bodenlos ist, und in Gott mündet. Das ist das, was hier mit ewigem Leben gemeint ist. Es ist ein aus sich selbst heraus leben dürfen. Es gibt einen ganz schönen buddhistischen Spruch, der lautet: Von den Blumen, wie sie blühen, und der Fluss, der fließt, die Blumen blühen, wie sie blühen, und der Fluss fließt, wie er fließt. Aus sich selbst heraus. Die Blumen müssen nicht fragen, gefällt's dir, wenn ich jetzt dieses Blütenblatt vielleicht entfalte? Ja. Der Fluss muss auch nicht fragen, ob die Fließgeschwindigkeit und die Wassertemperatur genehm sind. Die ist halt. Und es ist in Ordnung. Das ist bejaht. Aus sich selbst heraus. Ja, das ist irgendwie ein Vorgeschmack von ewigem Leben. Und ist das, worum es im Leben aus dem Geist geht.